Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung ist Jens Heisterkamp. Jens Heisterkamp, wir hatten ja schon oft das Vergnügen, dich hier in der Sendung zu haben. Heute sprechen wir über dein neues Buch. Das heißt, die schöne neue Wirklichkeit. Ich würde gerne dich gleich am Anfang fragen, wie kommst du zu diesem Buch? Was hat dich zu diesem Buch animiert?
Ja, erst einmal schönen guten Abend auch von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Evolve. Und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein bisschen über dieses Buch zu sprechen. Dieses Buch ist eigentlich nicht direkt als eine Antwort auf die postfaktischen Denkblockaden unserer Zeit entstanden, sondern hat so einen bisschen anderen Weg genommen, sondern das war erst so ein bisschen wie so eine Skizzensammlung. Und zwar entstanden diese Skizzen aus Erfahrungen, die ich in praktischen Dialogen, bei Vorträgen von mir oder bei Seminaren, die ich gegeben habe, gemacht habe. Und da fiel mir auf, dass so die Einwände gegen eine, ich möchte mal sagen, ganzheitliche Sicht der Welt, die Einwände, die mir da entgegengebracht wurden, oft immer die gleichen Muster hatten. Und ich habe einfach angefangen, diese Einwände zu sammeln und bin dann auf eine ganze Reihe typischer Gedankenmuster gekommen, die habe ich dann genannt Denkblockaden, die uns also daran hindern, zu einer wirklich ganzheitlichen Sicht der Welt, zu einer Verbindung mit der Wirklichkeit zu kommen. Und diese Denkblockaden, mir schwebte eigentlich am Anfang ein Büchlein vor, was ich mal machen wollte, wo ich diese Denkblockaden als Hindernisse auf dem Weg zu einem freien Weltverständnis aufarbeiten wollte und wo ich eigentlich sagen wollte, diese Dinge, die hindern uns daran, wirklich frei sich entfaltende Menschen zu sein. Und die habe ich dann so gesammelt, systematisiert, habe versucht, meine Gegengründe immer besser zu präzisieren. Und dann habe ich im Laufe des letzten Jahres, 2016, und speziell dann oder ganz, ganz brisant mit der Wahl von Trump zum US-Präsidenten, hatte ich plötzlich den Eindruck, die Dinge, mit denen ich mich da auf so einer mehr philosophisch-weltanschaulichen Ebene befasst habe, die kriegen plötzlich auch eine ganz konkrete gesellschaftliche, politische Dimension. Und so, und der größte Auslöser war vielleicht dafür, dass kurz nach der Amtseinführung von Trump eine seiner Präsidentensprecherinnen dann dieses Wort von den alternativen Fakten verwendet hat. Und da war so mein Eindruck, da wird jetzt versucht, sozusagen elementare Grundbegriffe, mit denen wir uns auch darüber verständigen, was wirklich ist, was eine Tatsache ist und was nicht, die werden jetzt sozusagen mit Dreistigkeit versucht man, die außer Kraft zu setzen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das Buch nochmal, das muss nochmal eine Runde bekommen sozusagen. Diese Skizzen müssen nochmal zugeschärft werden auf die gegenwärtige Situation. Vielleicht so als Erklärung.
Lass mich mal anfangen bei diesem Zusammentragen deiner Denkblockaden. Was hat dich an diesen Denkblockaden aufmerksam gemacht? Warum fandest du die bedenkenswert? Mhm. Und warum sind das Dinge, über die man nachdenken sollte?
Mhm. Ja, um vielleicht einfach mal ein paar Stichworte zu nennen, also um welche Denkblockaden es da unter anderem geht. Das sind solche Behauptungen, wie zum Beispiel, es gibt gar keine Wirklichkeit. Es gibt gar nicht so etwas wie eine verbindende, verbundene Wirklichkeit, sondern jeder von uns macht sich eigentlich seine eigene Wirklichkeit. Mhm. eine andere Denkblockade liegt darin zu sagen, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Das ist alles nur eine Definitionssache. Oder wir können durch unser Denken überhaupt keine Aufschlüsse über die Welt, wie sie wirklich ist, gewinnen. Und das sind eine sehr wichtige Denkblockade, so als Beispiel, dass es auch so etwas wie den freien Willen nicht gibt, dass es auch eine Illusion sei. Und man kommt durch so diese Denkblockaden, die haben eigentlich eines gemeinsam, dass sie nämlich unser ganzes Selbst- und Weltbild in einen Relativismus bringen, in eine Relativierung, sowohl dessen, es wird alles relativiert, was wir überhaupt erkennen können, also relativiert in dem Sinn, dass es auch entwertet wird, und relativiert auch der Bereich des moralisch-ethischen, wo auch der Eindruck dann entsteht, das ist alles nur Definitionssache, das ist beliebig und so weiter. Mhm. Und dann wurde mir eben klar, wenn auf diesen elementaren Ebenen eine so starke Relativierung und Verunsicherung eintritt, dann haben tatsächlich solche neodespotischen Tendenzen, neoautoritäre Impulse unserer Gegenwart, von denen es ja leider reichlich gibt, die haben dann ganz leichtes Spiel, weil die sich nicht darum kümmern, sondern die setzen dann ihre Wirklichkeit und ihre Werte in dieses Vakuum, was in der Verunsicherung entstanden ist. Und was ich vielleicht auch noch so einleitend da erwähnen kann, ist, dass mir eben auch aufgefallen ist, gerade auch Menschen, die sich sonst bemühen, sagen wir, zu einem ganzheitlichen Weltbild zu kommen, die sehr viel mit Spiritualität auch umgehen oder auch die vielleicht mehr liberal, politisch, gesellschaftlich engagiert sind, durchaus so in einem humanen Sinne, die sind oft unglaublich oder, das ist zumindest mein Eindruck, dass sie ganz oft anfällig für solche fundamentalen Relativierungen unseres Menschseins sind.
Jetzt hast du im Vorgespräch ja gesagt, dass du dich eigentlich gar nicht so intensiv mit postmoderner Philosophie auseinandergesetzt hast, aber gleichzeitig diese Denkblockaden, wie du sie nennst, die du hier beschreibst, es gibt keine Wirklichkeit, man kann eigentlich kein absolutes Gut und Böse ansetzen, die Welt ist nicht wirklich zugänglich und freier Wille ist etwas Fragliches. Das sind ja alles Teile, Denkansätze, die heute postmodern sehr verbreitet sind, die auch in spirituellen Kreisen sehr verbreitet sind. Und man könnte sagen, das ist ja durchaus auch einmal insofern auch was Positives, als es sozusagen diese naive Annahme, dass das, was wir vor Augen haben, die Wirklichkeit ist, wie sie ist, einmal in Frage stellt. Ja? Mhm. Es gibt ja sowas wie einen naiven Realismus, der meint einfach, das, was mir zu Augen kommt, ich lasse es mich so formulieren, ist die Wirklichkeit. Mhm. Und wenn jemand diese Wirklichkeit anders sieht, dann hat er ein Problem, weil ich sehe ja, dass die Wirklichkeit so ist. Dieser naive Realismus, der darf doch wirklich auch angefragt werden. Und insofern ist es ja vielleicht auch ein Erkenntnisfortschritt zu sagen, Moment mal, wir nehmen alle verschiedene Perspektiven ein. Wirklichkeit ist nicht einfach was Gegebenes, sondern es hat auch was mit der Perspektive zu tun, die wir einnehmen. Sind diese Denkblockaden, die du ansprichst, nicht teilweise auch Erkenntnisfortschritte?
In einem evolutionären Sinne hat das durchaus eine fortschrittliche Seite, würde ich sagen. Denn du hast ja gerade selber auch angesprochen, diese grundlegend kritische Haltung unserem eigenen Erkennen, unserem Wirklichkeitsverständnis gegenüber, ist schon eine Errungenschaft der Moderne. Die ist ja auch so etwa schon 200 Jahre alt. Seit wir eben darauf aufmerksam geworden sind, wir selbst haben eben als Menschen, als erkennende Menschen mit der Wirklichkeit, mit dem Zustandekommen der Wirklichkeit zu tun. Mhm. Also das ist, glaube ich, das ist auch etwas, wohinter wir nicht wieder zurück können. Wir können nicht hinter so ein nicht einen naiven Realismus von Wirklichkeit wieder aufbauen, wo wir dann sagen, ja, wir sehen doch mit Augen, was wirklich ist. Also wir haben einen konstruktiven Anteil am Zustande kommen der Wirklichkeit. Und der subjektive Faktor ist ein Faktor. Das ist unbestritten. Nach meinem Eindruck ist es nur so, dass wir im Moment in so einer Zwischenphase sind, wo wir eigentlich diese gewonnene Bewusstheit behalten müssen und trotzdem und gleichzeitig wieder zu solchen Gedanken kommen dürfen, sage ich mal, dass es so etwas wie eine Ordnung der Dinge gibt. Und ich hab ja ein Zitat meinem Buch vorangestellt von Hannah Arendt. Ich würde das vielleicht gerne mal vorlesen, weil das hat mich wirklich fast erschüttert, als ich das gefunden habe, wo Hannah Arendt, die ja jetzt keine vormoderne Persönlichkeit ist, keine vormoderne Denkerin ist, sondern wirklich selber eine Personifikation des kritischen Denkens. Aber sie sagt hier über zum Stichwort Wahrheit, sagt sie, Wahrheit könnte man definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt. Also Wahrheit als etwas, was der Mensch, was wir nicht ändern können. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir dem sozusagen einfach ausgeliefert werden, nach meinem Verständnis, sondern dass wir durch unsere eigene Aktivität sozusagen Teil dieser Wahrheit werden können oder Anteil an dieser Wahrheit nehmen können. Und auf der anderen Seite scheint mir, dass die Hannah Arendt mit diesem Satz gerade so einen Nerv dieser postmodernen Eitelkeit trifft, denn das mögen wir eigentlich nicht, dass wir mit etwas konfrontiert werden, von dem gilt, dass wir es nicht ändern können, dass die Wahrheit etwas ist, was sozusagen nicht unserem Belieben anheimgestellt ist, nicht unserer subjektiven Veränderbarkeit, das ist genau das Gegenteil oder etwas ganz anderes von dem, was wir sonst so gerne als moderne Menschen denken. Wir halten die ganze Welt für machbar. Wir halten die Wirklichkeit für manipulierbar, technisch beherrschbar. Und hier so ein grundlegendes Wort, dass die Wahrheit etwas ist, als Grund, auf dem wir stehen, als Himmel, der sich über uns alle wölbt, gleichermaßen, und das wir nicht ändern können.
Also das, was du jetzt sagst, finde ich sehr spannend, weil das habe ich auf diesen Punkt noch nicht gebracht, jedenfalls nicht so ausdrücklich, weil du sagst ja zumindest mit ein Motiv zu sagen, jeder hat seine Wirklichkeit oder jeder hat seine Wahrheit, ist unsere Eitelkeit. Und wenn ich dir so zuhöre, kann ich das auch nachvollziehen, dass es ja eigentlich eine Zumutung ist, wenn ich jetzt Hannah Arendts Zitat höre, dass es hier eine Wahrheit gibt, der ich mich irgendwie ausliefern muss. Diese Versuchung, dass ich irgendwie einen Einfluss darauf habe, was wahr ist. Das heißt, es kommt auf mich drauf an, was ich für wahr halte. Das ist es vielleicht auch was du mit dieser Eitelkeit ansprichst, als Motiv, was ihr mit dem Narzissmus unserer Zeit, in der alles letztendlich sich auf mich ausrichtet, dann vielleicht hier noch sozusagen das Pünktchen auf das I setzt, dass ich auch die Wahrheit mir ausrichten muss. Und du kannst mir eigentlich jetzt nichts dreinreden. Genau. Du kannst zwar deine Wahrheit haben, wie du willst, aber ich bin der Herrscher meiner Welt. Und wenn ich das als Wahrheit sehe, ist das einfach so. Und du kannst mir da auch nicht hineinreden.
Ja, und da sind mir noch zwei weitere Aspekte eigentlich dran aufgegangen, weil das war für mich eigentlich auch so eine fast so eine Überraschung, das mal in diesem Zusammenhang zu sehen. Und zwar der eine Aspekt ist diese Aussage, es gibt so etwas wie Wahrheit nicht, es gibt keine verbindliche Wahrheit, kommt ja oftmals auch so im Gewand der Bescheidenheit einher. so dass derjenige, der jetzt sagt, wie zum Beispiel ich, wie ich es versuche in dem Buch zu sagen, ja, es gibt doch so etwas, das wird leicht so da als dann als Größenwahn fast dargestellt oder als irgendwie fundamentalistisch oder so, dass man so etwas behauptet. Und derjenige, der es in Frage stellt, fundamental, gilt schnell als der, der eigentlich der Bescheidene ist, der sozusagen der Aufgeklärte ist und ja, er nimmt sich zurück, er erhebt nicht diesen Anspruch und er kann ja auch, wer das tut, kann ja auch sehr viel dafür ins Feld führen, denn sagen wir mal, mit einem falsch verstandenen Wahrheitsverständnis verbindet sich ja doch auch erfahrungsgemäß oft sowas wie Fanatismus. Das gibt es ja. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch das Phänomen, meine Güte, also so wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, was ist das eigentlich für eine Anmaßung zu sagen, dieser höchste Wert, dieser höchste Richtwert, also wie ihn Hannah Arendt ja auch so schön beschreibt, aber viele andere Ewigkeitsphilosophen sozusagen haben ähnlich über die Wahrheit gesprochen, diesen höchsten Wert sozusagen zum Gegenstand des subjektivsten zu machen, der nur noch eigenen Perspektive. Mhm. Das ist einerseits wirklich, es hat was mit Narzissmus zu tun und es hat aber auch eine Folge, es nimmt eine enorme Entfaltungsdimension uns Menschen weg. Und in dem Sinne ist es, finde ich, wirklich eine Denkblockade. Denn was für eine Kraft liegt doch darin, so etwas wie Wahrheit erreichen zu können. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man die Wahrheit sozusagen schlussendlich erfassen kann. Darauf kommt es auch gar nicht an. Aber dass wir Wahrheit als so etwas Umfassendes, Übergreifendes und Übersubjektives akzeptieren, von dem wir uns auch etwas sagen lassen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Das ist etwas, Wahrheit ist etwas, was uns belehrt und was niemals Gegenstand unserer Definition sein kann. Mhm. Und wie schade ist es einfach für uns als Menschen und als Kultur, wenn wir uns dieser Dimension sozusagen selbst berauben, wenn wir sagen, das gibt's gar nicht, wir geben das auf, wir sind jetzt alle bescheiden und jeder hat seine eigene Wahrheit und dann lassen wir uns in Ruhe sozusagen. Mhm. Das ist auch ein unglaublicher Verlust, der damit verbunden ist. Das ist mir so wichtig. Dieses Streben nach Wahrheit. Ich betone mal mehr das Streben nach Wahrheit, nicht das Haben der Wahrheit, ist ein etwas, was uns als Menschen nach meiner Überzeugung zutiefst auszeichnet, zutiefst auch beschenken kann, dass so etwas möglich ist. Und das sollten wir nicht aufgeben. Ja.
Du bringst in deinem Buch ja auch einfach eine ganze Palette von Argumenten, warum es vernünftig ist, von Wahrheit zu reden und warum man sich die Wahrheit auch denkend erschließen kann. Ja. Ich würde jetzt einmal gar nicht so sehr jetzt in die Argumentation deines Buches hineingehen wollen, weil meine Empfehlung, das Buch, es hat 120 Seiten, es ist es wert, einfach gelesen zu werden und hier auch deinen Gedankengängen und deinen Argumenten zu folgen. Ich würde gern bei dem mal bleiben, was du hier angesprochen hast. Ich würde das fast so auch die Würde der Wahrheit wieder nennen. Weil die Blockade, die du ansprichst, erscheint mir so, dass diese anscheinende Bescheidenheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, einerseits eine Anmaßung ist, also Anmaßung in dem Sinne, ich bin der Herr meiner Wahrheit, also was wahr ist, bestimme ich, das ist die Anmaßung dessen. Aber dann, und da vermute ich, ist auch die Blockade, die du angesprochen hast, eine Hilflosigkeit. Mhm. Wenn ich meine Wahrheit habe und du deine Wahrheit hast, sind wir auch dazu verurteilt, uns eigentlich nie begegnen zu können. Weil was ist denn das Kriterium der Begegnung? Wir können uns zufällig, wenn wir eine zufällige Schnittmenge haben, uns kurz mal die Hand schütteln und sagen, ja, da überschneiden sich unsere Wahrheiten, aber das kann im nächsten Augenblick auch wieder auseinandersegeln. Da ist etwas im Anerkennen von Wahrheit, auch in dem Sinn des Zitats, was du von Hannah Arendt hier gerade gebracht hast, das hat auch ja was Demütiges.
Ja.
Anzuerkennen, dass hier etwas ist, dem ich mich ausliefern muss. Nein, eigentlich gesagt, dem ich eigentlich schon immer ausgeliefert bin. Ich muss es nur anerkennen, dass ich dem schon ausgeliefert bin. Aber in dem entsteht ja auch ein sich einlassen auf etwas, was meine Isolation durchbricht. Mhm. Und das erscheint mir schon als etwas, wo hier wir uns wirklich in unserem Bubble, also in unserer Blase verlieren und eigentlich auch wahrnehmen, dass wir hier orientierungslos in uns selber gefangen sind und es nicht möglich ist, in das Offene der Welt zu treten. Und so verstehe ich dein Buch und so verstehe ich, was du hier gerade auch an Argumentation gebracht hast. Du sagst, nein, es ist möglich, in das Offene der Welt zu treten. Mhm. Und, würde ich dazu sagen, es ist auch möglich, sich im Offenen der Welt zu begegnen. Und dann ist es offensichtlich, wenn das möglich ist, dann bedeutet das auch für unser Zusammensein als Menschen was radikal anderes, weil wir müssen uns dann nicht nur tolerieren, sondern da ist etwas, wo wirkliche Begegnung möglich ist.
Mhm. Stimme ich ganz zu. Und um es vielleicht noch ein bisschen zu fächern, denn das ist natürlich ein ganz großes Thema mit verschiedenen Schichten. Und wir sind jetzt gerade im Gespräch fast so also ganz kurz vor der allerhöchsten Schicht, auf derjenigen, die am schwierigsten zu erreichen ist. Also man könnte das auch vielfach noch runterbrechen, weil der Zugang zur Wahrheit hat mit Denken zu tun, hat damit zu tun, wie wir Wirklichkeit, ob und wie wir Wirklichkeit erfassen können, was überhaupt eine Tatsache ist, mit all diesen Facetten versuche ich mich auch zu beschäftigen in meinem Büchlein. Aber diese Ebene, die du jetzt ansprichst, ist ja die, wo sozusagen der Begriff, das Verständnis oder das Wesen von Wahrheit am allerhöchsten angesiedelt ist. Und da hast du einen sehr schönen Ausdruck gebracht. Wie hast du das genannt? In die Offenheit der Wahrheit gehen?
In die Offenheit der Wirklichkeit.
In die Offenheit der Wirklichkeit gehen. Und da gibt's so ein schönes Hölderlin-Zitat auch. Komm ins offene, Freund. Mhm. Aus einem seiner Gedichte. Und jemand, der Hölderlin ja in dieser Hinsicht auch sehr geschätzt hat, den wir beide auch in seinen Stärken schätzen, ist Heidegger. Und an ihm habe ich mich auch ein bisschen orientiert beim Versuch, dieses höchste Verständnis von Wahrheit ein bisschen besser zu charakterisieren. Und nebenbei, man merkt ja an all diesen Versuchen jetzt gerade auch, dass das nicht etwas ist, was man sozusagen per Definition mit nach Hause nehmen kann. Überhaupt nicht. Das ist alles, also dieses Verständnis von Wahrheit ist etwas, das man beschreiben kann, indem man darauf schaut, indem man sich dahin entwickelt. Mhm. Und ein Hilfsmittel dazu oder ein Gedanke, den ich von Heidegger aufgegriffen habe, ist der, dass er auf das Verständnis der Vorsokratiker von Wahrheit zurückgekommen ist. Mhm. Und die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, Wahrheit mit einem anderen Wort beschrieben, was übersetzt so viel bedeutet wie Unverborgenheit. Und das hat mit, das fiel mir jetzt ein, weil du das Offene, als Qualität beschrieben hast. Und das hat mit dieser Unverborgenheit zu tun. Und damit scheint mir gemeint von Heidegger und den Vorsokratikern, wenn man so weit zurückgehen darf, dass Wahrheit eigentlich gar nichts Definitionsartiges ist, sondern mehr eine Art Zustand, nämlich der Zustand, in dem wir den Dingen der Welt, der Wirklichkeit in einer Verfassung der Unverhülltheit entgegentreten. Mhm. Und das heißt, im normalen Bewusstseinszustand, im gegenständlichen, dualen Bewusstsein, würde ich jetzt mal übersetzen, ist für uns die Wirklichkeit eben nicht, da ist sie verborgen, da ist sie vergegenständlicht, da ist sie vergegenständlicht in der Subjekt-Objekt-Spaltung. Und Unverborgenheit meint, dass uns die Dinge in einer unverstellten Einheit entgegentreten. Und dann wäre Wahrheit sozusagen ein Zustand des Gewahrens. Mhm. Wir gewahren die Welt, wir gewahren die Dinge.
Jetzt sind wir natürlich in tiefen philosophischen Gefilden her.
Das Stichwort hast du.
Ich möchte auch gerne ein bisschen hier weiter segeln. Mhm. Ich hoffe, dass wir es aber auch in eine Sprache hinbringen, die durchaus sich auch vermittelt. Weil das, was du hier ansprichst mit der Unverborgenheit, also das, was mit dem griechischen Begriff Aletheia,
ja.
Und du hast das mit anderen Begriffen jetzt noch mit Unverstelltheit, und du hast noch einen ähnlichen dritten Begriff gebracht. Da ist ja ein Bild dahinter, das finde ich bemerkenswert, sich anzusehen, nämlich, dass die Wahrheit, was immer das jetzt sei, ursprünglich offen ist, und erst verstellt werden muss. Also da ist ein anderer Zugang zur Wahrheit, sozusagen die Wahrheit, die man sich erschließen muss, sondern da gesellt sich zumindest dazu noch eine Ahnung von Wahrheit, die eigentlich immer offen anwesend ist, und wir haben uns sie irgendwie verstellt. Diese Unverstelltheit provoziert so die Vorstellung, dass es dann irgendwie zugestellt wird. Mhm. Und Heidegger hat natürlich seine ganze Theorie dazu, also die Art und Weise, wie wir sozusagen die Welt zu einer vergegenständlichten Welt machen und dann lauter Gegenstände sehen und vor lauter Gegenständen die Welt nicht mehr sehen. Ich sag's mal so vereinfacht. Aber die Annahme ist, dass wir eigentlich von der Welt, eigentlich der Welt von Anfang an ausgeliefert sind. Mhm. Und da ist natürlich auch etwas drinnen, das finde ich letztendlich einen tiefen spirituellen Gedanken, nämlich, dass wir letztendlich von der Welt gar nicht getrennt sind. Mhm. Also das ist ein völlig anderer Gedanke, als uns, dass sozusagen als irgendwie isolierte Individuen in irgendwelchen Bubblen, die dann irgendwie die Welt sich aufschließen müssen, wahrzunehmen, eigentlich sind wir immer schon der Welt ausgeliefert. Mhm. Wir müssen sie nur teilweise wieder freilegen von dem, was wir hier verstellt haben. Das ist nicht die ganze Geschichte. Aber da ist etwas, was ich sehr spannend finde. Ich würde gerne aber noch einen zweiten Aspekt deines Buches reinbringen, wo du ja auch etwas sagst, das momentan nicht sehr populär ist, nämlich, dass wir uns die Wahrheit denkend erschließen.
Ja.
Und wenn ich da ganz kurz noch einfach das umreißen darf, das ist natürlich sehr unmodern, was du hier sagst, weil wir auch nach 30 Jahren Psychotherapie und Selbsterfahrungsbewegung und Sensitivisierung hier eigentlich sagen, lass es mich provokant formulieren, was du da sagst, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich ziemlich kopfig an und das macht mir den Eindruck, dass du da einfach so sehr von deinem Verstand her an die Welt rangehst, aber nicht in deiner ganzen körperlichen Wahrheit oder in deiner körperlichen Anwesenheit die Welt an dich ranlässt. Ich sage einfach so mal die Begriffe, wie sie mir kommen, was hier sozusagen als Argument wahrscheinlich kommt. Und das sind ja auch Dinge, die du dich in diesem Buch bewusst entgegenstellst. Und lass mich dich einfach auch so fragen, wie kommst du dazu, dass das Denken, das uns ja sozusagen vielleicht ja auch die Welt verstellt hat, ja? Das ist ja auch so, dass wir für lauter Denken sozusagen den Bezug, die Wahrnehmung verloren haben. Und du sagst, nee, das öffnet uns die Welt. Kannst du mir das kurz erklären?
Kurz wird schwierig.
Okay.
Aber ich überlege gerade, wie wir da eine gute Schneise in das Thema hineinbekommen. Also es ist auf jeden Fall richtig, dass ich in dem Buch ein Plädoyer für das Denken halte. Also ein erster Rezensent hat sogar von einer Liebeserklärung an das Denken gesprochen, was ich eine sehr schöne Charakterisierung finde dessen, was ich da vorhabe. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass das Denken zu Unrecht mehr so geschmäht wird in unserer Zeit. Dass das eben, wie du es angedeutet hast, eher als sowas, so etwas, was zwischen uns und den Dingen steht, gesehen wird. Und als das Erste und vielleicht auch nicht Unwichtigste da, als das, was mir dazu einfällt, ist erst einmal Denken rein, wenn wir das noch gar nicht weiter behandeln, allein als dasjenige, was uns sozusagen in der Vernunft leben lässt. Also denkend, die Vernunft lebt ja im Denken oder das Denken verläuft, wenn es gut geht, in vernünftigen Bahnen. Das finde ich eine enorme Errungenschaft, die ja auch noch gar nicht so alt ist, etwa 200 Jahre, dass wir uns dieser Vernunft als eines Vermögens so bewusst sind. Das sollten wir nicht so schnell aufgeben als etwas angeblich Kaltes oder nur eben Kopfiges und so weiter. Da wäre jetzt viel zu sagen, was die Vernunft als so allein schon in der kommunikativen Dimension für eine Bedeutung hat. Dass es ein universales Verständigungsmittel nämlich zwischen uns ist und dass die Vernunft etwas ist, was sich nicht Menschen ausgedacht haben, sondern was wir als Menschheit, als Kultur uns erschlossen haben. Also das wäre so ein Strang, den ich da reingeben würde. Mhm. Und ich habe ja in meinem Buch auch versucht, oder was ich überhaupt gerne mache, ich versuche, Verbündete zu finden aus verschiedensten Weltgegenden. Und einen, den ich da herangezogen habe, um zu zeigen oder um ein bisschen mehr zu belegen, dass das Denken etwas ist, was tatsächlich uns zur Welt führt, zu einer Verbindung mit der Welt führt, ist jetzt nicht nur Hegel, den man philosophisch dann natürlich hervorragend heranziehen kann, aber der uns, wie du ja andeutest, also der gehört ja eher zu denen, die uns schon heute ein bisschen weiter weg sind. Aber einer, den ich da gefunden habe, das ist der Wolfgang Welsch. Und der ist ja eigentlich, der ist Biologe. Und der sagt, verkürzt, auf einen Punkt gebracht, wenn das Denken nicht wirklichkeitshaltig wäre, dann hätten wir als Menschheit gar nicht überlebt. Mhm. Und er sagt im Gegenteil, das Denken, unser Erkenntnisvermögen hat sich parallel mit unserer gesamten evolutionären Entwicklung entwickelt. Und insofern muss es auch geeignet sein, die Welt zu erfassen, in der wir uns ja erfolgreich orientieren als Mensch. Mhm. Also das wäre sozusagen so ein fast biologistisches Argument. Hegel ist aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn er schon ein bisschen länger seine Glanzzeit hatte, schon ein bisschen länger her ist. Aber diese Formel von ihm, die ich auch zitiere, das Denken ist gleich das Sein. Also Denken und Sein sind identisch. Und da sagt Hegel schon selber zu seiner Zeit, dass die Gebildeten bei diesem Satz doch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil das ist doch das Naivste, was man sich denken kann oder vorstellen kann, dass Denken und Sein identisch sind. Hegel macht jetzt nun große Ausflüge, große Aufwendungen dazu, die will ich jetzt hier nicht ansprechen. Aber allein mal die Überlegung, dass wir uns natürlich im Alltag immer so verhalten. Warum ist das eigentlich so? Also wir verhalten uns immer so, dass unser Denken und das Sein in Übereinstimmung zu bringen sind. Mhm. Jeden Tag machen wir das. Also vom Aufwachen bis zum Einschlafen, eigentlich mit jedem Gedanken, den wir fassen, mit jeder Vorstellung, die wir bilden, jedes Ziel, das wir uns stellen, jede kleine Sache, meine ich jetzt. Also ich plane ein, dass heute Abend unser Gespräch hier ist, morgen früh werde ich dies und jenes machen. All diese Dinge funktionieren, weil es eine Korrelation von Denken und Sein gibt, die nicht willkürlich ist, sage ich jetzt mal. Und wir können uns ja mal fragen, warum ist das so? Das ist jetzt die Alltagsebene. Und wir können das aber auch auf eine ganz weite, auf eine globale Ebene bringen und sagen, das ganze wissenschaftliche Streben der Menschheit, dass wir in die kleinsten Dinge vorzudringen versuchen, also ins Mikroskopische, ins Atomare, dass wir ins Astronomische gehen, in die Astrophysik gehen, alles mit Hilfe des Denkens. Wir machen das dadurch, dass wir denkende Wesen sind, können wir uns allen diesen Bereichen von Wirklichkeit zuwenden, sie durchdringen und vor allem können sie auch verstehen. Mhm. Und man kann sagen, das ist eigentlich ein angewandter Platonismus, was da passiert. Denn die Gedanken, die wir als Menschen bilden, erweisen sich als übereinstimmungsfähig mit der Ordnung der Welt. Mhm. Oder wir wären, wenn das nicht so ist, wären wir in einer gigantischen kollektiven Blase als Menschheit. Das wäre alles eine Illusion, das wäre alles nur gesponnen und ausgedacht.
Und prinzipiell ist mal beides möglich.
Richtig.
Das Grundargument auch vom Welsch, das du ja in deinem Buch auch anführst, was ein evolutionäres Argument ist, dass wir sagen, von keiner anderen evolutionären Errungenschaft, sei es die Photosynthese, sei es die Instinkte, annehmen, dass sie irgendwie irrelevant sind, sondern wir nehmen immer an, dass sie in der Entfaltung der Wirklichkeit eine Funktion haben. Mhm. Es ist zumindest eigenartig, das jetzt gerade vom Denken her nicht anzunehmen. Das ist das grundlegende Argument, wo man einfach sagen kann, wie kam es denn dazu überhaupt, dass dieser Entwicklungsprozess, den wir Evolution nennen, das Denken hervorgebracht hat, wenn all die anderen Dinge, die die Evolution hervorgebracht hat, immer etwas mit Wirklichkeitstauglichkeit zu tun haben, ist zumindest die Annahme ja berechtigt, dass das auch etwas mit Wirklichkeitstauglichkeit zu tun hat. Mhm. Zwei Anfragen habe ich dran. Das eine ist, also das Argument leuchtet ein, also leuchtet mir zumindest ein, aber das heißt, ja noch nicht, dass das Denken umfassend wirklichkeitstauglich ist. Es könnte ja im Denken auch eine gewisse Einsichtigkeit sein, die ihre eigene Begrenztheit mit sich trägt und irgendwann sozusagen auch an seine eigenen Grenzen stoßt und dann mit anderen wieder ergänzt werden muss, um diese Grenzen auszugleichen. Das ist das eine. Und das andere, wenn dieses Argument, dieses evolutionäre Argument für unser Denken zutrifft, trifft es dann nicht im gleichen Maße auch für unser Fühlen zu? Weil auch unsere also die Fähigkeit, empathisch mitfühlen zu können, ist ja auch sozusagen ein Produkt unserer Entwicklung. Also das ist etwas, was wir erst höhere Säugetiere entwickelt haben, diese Gefühlsfähigkeit, zumindest soweit wir es beurteilen können. Also Reptilien haben es nicht, Pflanzen haben das nicht. Das ist ja auch etwas, das die Evolution hervorgebracht hat. Ist dieses Gefühlsargument, also die Gefühlsrealität nicht genauso deswegen auch wirklichkeitshaltig?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Okay.
Sie hat nur nach meiner Überzeugung nicht die Relevanz, die das Denken hat, für unsere Orientierung auch nicht. Mhm. Weil nach meiner Überzeugung, auch nach meiner Erfahrung, ist tatsächlich das Denken für unsere Orientierung in der Welt, für die Kommunikation in der Welt, für das Eindringen in die Wirklichkeit, über das Sprechen über die Wirklichkeit, einfach ein unvergleichlich universelleres Instrument. Mhm. als es das Fühlen ist. Mhm. Wobei ich dir insofern recht geben würde, als sicherlich auch das menschliche Fühlen ein Produkt evolutionärer Weiterbildung ist, was auch als Fühlen sich von zum Beispiel von der Tierwelt schon unterscheidet.
Also ein Argument, was deine Sichtweise sehr unterstützt und was es auch ein bisschen so in den postmodernen Diskurs mit reinbringt, Teil dessen, was postmodern en vogue ist, schon seit Jahren, vor Jahrzehnten en vogue ist, ist ja die Gaia-Hypothese. Mhm. Also die Gaia-Hypothese und mit der Gaia-Hypothese auch eine gewisse erdverbundene Spiritualität. Mhm. Also die Welt, also unsere Erde, als lebender Organismus wahrzunehmen und auch empathisch einfach dafür da zu sein und zu sehen, wie unsere aufgeklärte wissenschaftliche Kultur diesen Planeten zugrunde richtet. Mhm. Das ist ein Denkmuster, das ist ja sehr weit verbreitet und hat auch durchaus seine richtigen Seiten. Aber was ich an diesem Muster spannend finde, und das ist sozusagen ein Argument für die Universalität des Denkens, das du ansprichst, dass niemand von uns jede Erde gesehen hat. Mhm. Also unsere Empathiefähigkeit, mhm, und wenn wir sagen,
das hört sich an einer Vorstellung.
Ja, unsere Empathiefähigkeit, mhm, wie wir sie als Säugetiere entwickelt, mhm, haben, die hat sich in unserem familiären, mhm, Umfeld entwickelt. Also die Empathiefähigkeit, ja, einer Mutter zum Kind, die Empathie zwischen Geschwister, zwischen, mhm, Partnern, da hat sich sozusagen das evolutionär herausentwickelt. Das war immer konkret. Mhm. So etwas wie Gaia als Erde wird uns überhaupt erst denkend zugänglich.
Ja,
also ohne Denkfähigkeit sind wir nicht einmal in der Lage, so etwas mitfühlen zu können wie diese Erde.
Und jetzt, um einen Schritt noch zu, mhm, machen, wir können das hier nicht ganz ausdiskutieren, wir wollen vielleicht auch nicht zu sehr uns hier abheben, aber der Schritt, der es jetzt verständlich werden lässt, ist vielleicht der, und diesen Gedanken, den ich bilde, ist eben nicht mein Gedanke, ist nicht meine subjektive Vorstellung von der Erde, mhm, als Organismus, sondern das, was meinem eigenen Weltbild zugrunde liegt, ist die Idee, dass eine solche Idee tatsächlich etwas in der Welt existierend Wirkendes ist. Mhm. Und indem ich das denke, habe ich Anteil daran, mhm, bin ich Teil davon. Das ist sozusagen das ist eigentlich ein objektiver Idealismus, wenn man das philosophisch ausdrücken, mhm, wollte. Also dass das, was Idee in mir ist und Idee in der Welt, dass das eigentlich eines ist und dass in einem so verstandenen Denken auch eine Möglichkeit liegt, den Dualismus zu überwinden.
Mhm. Jetzt haben wir sozusagen zwei deiner Denkblockaden hier ein bisschen angesprochen. Das
hoffentlich nicht meiner.
Hoffentlich nicht unserer. Wir werden auch nicht dazu kommen, jetzt alle anzusprechen. Nein. Ich würde gern hier auch einen Sprung machen, weil du hast ja gesagt, das Motiv, dieses Buch zu schreiben, ist unter anderem auch, weil du das Gefühl hast, dass es in der zeitgeschichtlichen Diskussion eine Rolle spielt, auf diese Denkblockaden zu achten. Mhm. Du bringst das mit den neoautoritären Bestrebungen von Trump, Putin, mhm, Erdogan, mhm, in Verbindung. Du bringst das mit rechtspopulistischen Bestrebungen in Verbindungen. Warum denkst du, dass diese Gedankengänge, die du hier in diesem Buch entwickelst, wichtig für diese Diskussion sind?
Ja, ich würde da gern nochmal auf Hannah Arendt zu sprechen, okay, kommen. Die ist wirklich für mich im Moment an der Stelle so eine Leitfigur. Und diese Gedanken stammen übrigens aus einem Text von ihr, der schon aus den 70er Jahren ist, was uns ein bisschen trösten kann, dass die Menschheit doch immer mal wieder mit solchen Problemen konfrontiert ist. Und bei das, was Hannah Arendt 72, der Aufsatz heißt übrigens Wahrheit und Lüge in der Politik. Mhm. Und was sie da vor allem vor Augen hatte, war das war die Sowjetunion in der Spät-Stalin- und dann Brezhnev-Ära. Mhm. Und zwar eine Zeit, deren Zustände sich ja auch bis in die DDR hinein erstreckt haben, wo man so etwas hatte wie, ich sage mal verkürzt, von der Ideologie her, das Beste aller Systeme. Und die Regale waren aber leer. Mhm. Und die Menschen wussten das auch. Aber ihnen wurde erklärt, wir leben in dem Besten aller Systeme. Das hat alle Schwierigkeiten überwunden. Es läuft alles. Und die Menschen wussten in ihrem Alltag, dass das nicht stimmt und dass Menschen in Lager kommen und dass eben unter anderem auch die Regale leer sind. Und das heißt, es wurde nicht hin und wieder mal, wie das in der Politik üblich ist, gelogen, sondern es wurde systematisch gelogen. Mhm. Es wurde ganz, also dass die Lüge war sozusagen überhaupt die Basis dieses Systems, weil es sonst gar nicht vertretbar gewesen wäre für die Mächtigen. Und jetzt hat Hannah Arendt da eine ganz spannende Beobachtung dran geknüpft. Und da kommen wir dann auf deine Frage. Und sie sagt nämlich, man hat oft bemerkt, dass das sicherste Ergebnis der sogenannten Gehirnwäsche nicht eine veränderte Gesinnung ist, sondern jener Zynismus, der sich weigert, irgendetwas noch als wahr anzuerkennen. Mhm. Wo Tatsachen konsequent durch Lügen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit gar nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert wird. In Klammern, die Menschen haben nicht geglaubt, dass das das Beste aller Systeme ist, in dem sie leben. Aber, also die Lüge ist nicht als wahr akzeptiert worden, sondern die Wahrheit ist als Lüge diffamiert worden. Und der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, der wird vernichtet. Mhm. Das ist so spannend. Also Hannah Arendt sagt, der Wahrheitssinn ist etwas, was wir eigentlich elementar als Menschen brauchen, um uns in der Welt zu orientieren. Nicht, dass wir die Wahrheit sozusagen immer haben müssen. Mhm. Wir müssen nicht immer zu jeder Zeit wissen, was absolut wahr ist. So ist das nicht gemeint. Aber die Möglichkeit, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, die muss gegeben sein. Und wenn das systematisch destruiert wird, dann werden wir alle zu Zynikern. Mhm. Und das finde ich, also das hat eine ungeheure Aktualität, finde ich, dieser Gedanke von dir. Mhm.
Wenn ich das Zitat von Hannah Arendt mit unserer Gegenwart verbinden darf, ja, und wenn ich das auch mit dem Trump-Phänomen verbinden darf, das ja auch etwas mit systematischer Lüge zu tun hat, mhm, sag ich mal so. Und ein Phänomen, das hier zumindest interessant ist, ist, dass man sich auch an die Lügen von Trump gewöhnt,
ja,
dass Trump in der amerikanischen Bevölkerung doch eine treue Basis von 30% von Menschen hat, denen die Lüge eigentlich zumindest anscheinend egal ist. Mhm. Und was sich hier durchsetzt, ist eine ganz spezielle Form vom Zynismus, mhm, nämlich, dass das Einzige, was zählt, der Erfolg ist.
Ja.
Das eigentliche gerade diesen Menschen, die Trump wählen, durchaus auch bewusst ist, dass Trump lügt, auch wenn sie es teilweise nicht zugeben. Aber eigentlich der Zynismus, den du ansprichst, so verläuft, dass sowieso jeder lügt. Mhm. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass jemand hier sich durchsetzen kann. Das heißt, ganz nietzscheanisch, was bleibt, ist der Wille zur Macht. Mhm. Mhm. Und was anzieht, ist der Wille zur Macht. Und was du dem entgegensetzt, ist, dass wir eigentlich für unser Menschsein einen Bezug zur Wahrheit brauchen. Sozusagen, mhm, sei es nur als Nordstern, ja?
Ja.
Nur als Ausrichtung,
ja,
die uns wenn uns dieser Bezug verloren geht, geht uns etwas von unserer Menschlichkeit verloren und geht uns auch etwas davon verloren, hier eine menschliche Gesellschaft miteinander bilden zu können.
Ganz genau. Und dasselbe, wenn ich das noch ergänzen darf, gilt auch in Bezug auf die Idee des Guten. Mhm. Da sind die beiden ganz, also für den ganzen Bereich des Moralischen, des Ethischen. Auch da ist es so, dass wir auch da nicht absolut sagen können und auch nicht sagen müssen, können müssen, was das absolut Gute ist. Aber du hast das mit des Nordstern, ja, also der Polarstern, also die Ausrichtung. Wir brauchen und sollten auf keinen Fall aufgeben, die Möglichkeit des Strebens nach dem Guten, dass wir klar wissen, das Gute ist etwas anderes als das Böse. Und wir können uns immer für das Bessere entscheiden, mhm, anstatt für das Schlechtere. Und wenn wir da in solche Sachen hineinkommen, in solche Pauschalisierungen sozusagen, von der Art, alle Politiker sind doch Lügner oder alle Politiker sind schlecht und überhaupt vielleicht sind alle Menschen Lügner. Da, man merkt schon, man gerät unmittelbar in so einen Zynismus rein und am Ende bleibt übrig, wer, also wenn man gar keine Kriterien mehr hat, bleibt übrig, wie du gesagt hast, wer ist eigentlich der Mächtigere? Wer hat die Machtmittel, sich durchzusetzen? Mhm. Und wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft, erfreulicherweise hatten wir oder glaubten, einen Stand erreicht zu haben, wo tatsächlich das Gespräch, der Diskurs über das Bessere gegenüber dem Schlechteren, das Menschlichere gegenüber dem Unmenschlichen, also der Diskurs darüber und die Argumente, die Ideen eigentlich zählen sollten und nicht die Macht, aus dem Zeitalter glaubten wir doch eigentlich heraus zu sein. Mhm. Das ist ja was Voraufklärerisches, dass einfach die Ausstattung mit Macht darüber entscheidet, was werden soll. Mhm. Und also da mit diesen Ideen, mit diesen Leitideen des Wahren und Guten hängt für mich wirklich die ganze Lebensfähigkeit auch einer offenen Gesellschaft zusammen.
Jetzt würde ich gerne in den letzten 10 Minuten noch auch auf die konkrete Situation, lass es mich so formulieren, des gesellschaftlichen Diskurses zurückgehen. Weil hier sind wir in einer völlig neuen medialen Situation, die wir noch nie hatten. Ich spreche die sozialen Medien an.
Ja.
Eigentlich ein positives Phänomen, insofern als es eine Demokratisierung des Medialen ist. Es gibt nicht mehr sozusagen die großen Medien, ja, Dominanten, die, mhm, die Gateholders von ARD, ZDF, Spiegel,
New York Times,
Bild-Zeitung, die durchaus konkurrierend, aber doch auch in einer gewissen Kartellhaftigkeit sagen, was die Welt ist. Weil es ist einmal so, die Welt wird uns größtenteils medial vermittelt. Wir reisen nicht durch Afrika. Ich weiß nicht, dass Nordkorea existiert, außer aus der medialen Berichterstattung. Sonst ist mir Nordkorea noch nie begegnet. Hier diese eigentlich Demokratisierung der medialen Wirklichkeit in den sozialen Medien und dieser Dammbruch, der hier sozusagen die Hüter der Wahrheit, und das ist ja auch dessen, hier nie eingebrochen hat, weil jetzt auf einmal die verschiedensten Wahrheiten miteinander konkurrieren, mhm, gleichzeitig dann auch so Medienmanipulationen mit Bots, die zum Beispiel die russische Regierung macht, also die hier wirklich bewusst sozusagen auch diesen ganzen Prozess noch manipuliert. Da kann man doch an der Wahrheit auch verzweifeln. Ich kann mich noch an die Syrien-Diskussion erinnern mit Freunden, die dann irgendwelche Journalisten sozusagen auf Facebook-Videos gezeigt haben, die gesagt haben, was die westlichen Medien berichten, ist doch alles erlogen. Und da durch diesen Dschungel jetzt durchzublicken, ist ja schon ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann in dieser neuen Wirklichkeit der sozialen Medien, in der einfach ich es verständlich finde, dass dann irgendwelche Leute sagen, es gibt ja eigentlich keine Wahrheit mehr, sondern das ist alles sozusagen konstruierte Wahrheit. Mhm. Wie können wir uns dem, was du hier anstrebst und als entscheidend erachtest, wie können wir uns dem annähern?
Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich einen Bestseller schreiben können. Weil das ist natürlich die Frage, die alle, zumindest alle gut meinenden Menschen heute so bewegt. Also ich kann dann darauf wahrscheinlich nur mit den Bausteinen antworten, über die wir auch hier gesprochen haben, jetzt in der letzten Stunde, dass nämlich die Wahrheit ein Weg ist und dass unser Denken natürlich immer sich an dem auch prüft, was an Gegebenheiten da sind. Also es gibt nicht einfach schlechthin eine konstruierte Wahrheit oder eine konstruierte Wirklichkeit, sondern es ist immer ein Anteil der Deutung darin, aber eben auch ein Anteil des Gegebenen. Mhm. Also die Wirklichkeit ist nie eine reine Konstruktion. Es ist immer etwas Gegebenes da. Ich will vielleicht auf etwas vielleicht schon besser und deutlicher Konturiertes da als Beispiel mal gehen. Und zwar die Situation, die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Dritten Reich. Das ist etwas, wo man durch viele Bausteine, durch viele Erzählungen, durch viele Berichte, Dokumente allmählich ein Bild bekommen hat, dass wir aber heute in den Grundzügen nicht mehr komplett in Frage stellen müssen, weil da ist sozusagen aus einer Verbindung von Urteilen, von Gegebenheiten, von Gedanken, die immer wieder geprüft worden an dem, was dokumentarisch zu erschließen war, ist ein Bild von Wirklichkeit entstanden. Mhm. Und das war auch ein schmerzhafter Prozess lange Zeit. Und es gibt auch da immer wieder Versuche, zum Beispiel das zu verdrängen oder zu verneinen und so weiter. Aber es gibt auch Möglichkeiten, tatsächlich zu dem, was geschehen ist, vorzudringen. Mhm. Und ich glaube, dass das im Prinzip auch bei zeitgenössischen Vorgängen, also auch die noch passieren, die heute noch sich vollziehen und noch nicht in diesem Sinne abgeschlossen hinter uns liegen, dass das da möglich ist. Man kann fragen, von wem ist ein Bericht? Worauf bezieht er sich? Welche Quellen hat er? Sind diese Quellen glaubwürdig? Oder ist zum Beispiel wie in dieser Syrien-Frage, sind da ausländische Journalisten vom Assad-Regime eingeflogen worden und an ganz bestimmte Stellen nur geführt worden? Also das ist ein schwieriger Prozess, aber ich halte auch das für möglich, tatsächlich da zu wirklichkeitsgemäßen Urteilen zu kommen. Und wo man nicht dazu kommen kann, weil man einfach, wo einem die Wahrnehmungen fehlen, dann sollte man vielleicht wirklich manchmal besser auch nicht urteilen und sagen, es ist mir nicht möglich zu urteilen, ohne aber zu sagen, man kann gar nicht urteilen, weil Menschen, die es besser kennen, die mehr Wahrnehmungen haben, die mehr Informationen haben, die Augenzeugen gesprochen haben, die könnten es vielleicht. Also bitte nicht in so einen allgemeinen Zynismus abgleiten.
Ist nicht eine der Richtungen, in der man Hoffnung haben kann, ja. Und ich habe es jetzt nicht übertriebenerweise, aber wenn ich darüber nachdenke, wo man Hoffnung haben kann, in dieser neuen, unübersichtlichen Medienrealität, ich bezeichne sie noch einmal als Dschungel, die, und das sehe ich ja durchaus auch positiv, dass es sozusagen diese Gate-Holder nicht mehr gibt, die einfach jetzt aus staatlicher Autorität oder aus wirtschaftlicher Vorherrschaft hier Wahrheit definieren können, dass das uns eine völlig neue Dimension von kritischer Medienwahrnehmung aufzwingt, also hier eine Medienkultur, eine Diskurskultur, und was meine Hoffnung ist, dass hier es gelingt, Vertrauenswürdigkeit als Marktwert einzuführen. Ich sag's mal so.
Absolut. Ja, ja.
Weil momentan sind wir ja in einer völligen Pionierphase. Uns allen, und mit allen meine ich wirklich alle, der ganzen Menschheit, ist es völlig neu, diese Medienrealität. Wir sind sozusagen gerade die Kleinkinder, die anfangen damit zu spielen, mit einer völlig neuen Wirklichkeit, mit der noch keine Generation vor uns konfrontiert war. Und wir sind gerade dabei herauszufinden, wie funktioniert das Spiel überhaupt. Nach der ersten Euphorie des Internets sind wir jetzt sozusagen auch auf die Schattenseiten gestoßen, aber einfach zu sehen, es liegt an uns als kritische Staatsbürger auch wirklich selber Urteile zu empfinden, wer ist hier vertrauenswürdig und hier Kriterien der Vertrauenswürdigkeit auch bewusst anzuwenden und zu merken, es gibt einfach gewisse Medienoutlets, die, ich sag mal, ganz offensichtlich systematisch lügen. Und es gibt gewisse Medienoutlets, die vielleicht gar nicht meine Meinung haben, die vielleicht eine ganz andere Perspektive haben, als sie mir lieb ist, aber wo ich trotzdem eine Seriosität wahrnehme, der Berichterstattung. Und einer der Phänomene, die mir hier Mut macht, ist, dass in diesem Ganzen es eine gewisse Renaissance der Qualitätsmedien auch gibt. Auch gerade durch Trump. Also Trump
als Gegenschlag sozusagen.
Als Gegenschlag. Als
Bewegung, ja.
Und aber der Schlüsselbegriff ist wirklich Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und auch Medienqualifikation. Also ich als mündiger Bürger bin in meine Pflicht genommen, ja, selbst in meiner Freiheit zu entscheiden, was heißt eigentlich hier Vertrauenswürdigkeit. Es ist letztendlich, wenn das funktioniert, auch ein Freiheitsgewinn, weil es an mir liegt letztendlich, was ich als vertrauenswürdig bringe, aber es erachte. Aber das bedingt dann natürlich auch, dass wir als Menschen hier in unserer Reife gefragt sind und das ist dann doch schon eine ziemlich starke Anforderung an alle von uns.
Ja, kann ich nur zustimmen. Und vielleicht nur so als allgemeiner Hinweis, es haben ja einige Medien auch angefangen, sowas wie so selbstkritische Unterblocks einzurichten, wo sie also regelmäßig darüber berichten, was ihnen auch an Fehlern unterlaufen ist. Oder es gibt sogar sowas wie Schiedsstellen bei einigen Zeitschriften, wo sich Leser an jemanden wenden können, der nicht Mitglied der Redaktion ist und sagen, da scheint mir irgendwas falsch gelaufen oder tendenziös. Und das ist dann so eine Art Vertrauensmann oder Mensch, der versucht, dem dann nachzugehen. Also das sind solche Entwicklungen, wo man wirklich sieht, da haben Medien auch gelernt. Und Fehler zuzugeben ist vielleicht ein sehr gutes Zeichen auch dafür, für Glaubwürdigkeit.
Ja, absolut.
Wenn sie unterlaufen sind, ja.
Wir sind schon über unsere Sendezeit. Jens, herzlichen Dank. Wir haben natürlich von deinem Buch über die schöne neue Wirklichkeit und über die 7 Denkblockaden des Postfaktischen kaum etwas wirklich berührt. Meine Empfehlung, das Buch zu lesen. Ich glaube, dass es einfach ein wichtiger Beitrag ist, all die Themen, die wir hier jetzt angestoßen haben, auch kritisch zu reflektieren und mal der Frage nachzugehen, ist sowas wie Wahrheit ein wichtiger Begriff? Ist Denken wirklich eine wichtige Herangehensweise? Braucht es sowas wie einen Bezug zum Guten? Und wie verhalten wir uns in dieser neuen postfaktischen Wirklichkeit? Das Buch ist bei Amazon, aber auch, glaube ich, direkt bei euch im Info3 Verlag erhältlich.
Überall, wo es Bücher gibt.
Überall, wo es Bücher gibt. Ja. Herzlichen Dank.
Ja, danke für das wirklich sehr anregende, frische Gespräch. Und wir haben nicht alles, das war auch gar nicht das Ziel, glaube ich, so umfassend, diese 7 Punkte zu besprechen. Aber wir sind doch an einigen Stellen, glaube ich, sehr, sehr ins Reale gekommen. Ja. Danke dafür.
Herzlichen Dank auch für unsere Zuhörer. Ja. Und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Ja, auf Wiederhören.